Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hooked on Topic mit mir, dem Robin, und ihm, dem Thomas.
Ihm.
Ach, naja.
Schön. Hallo. Freut ja. Mich und tut mir leid.
Ja, mir auch. Aber auch danke, dass ihr dafür bezahlt, für diese Anmoderation und für dieses folgende Thema, über das wir heute sprechen werden. Wir haben vor einigen Wochen ja bereits über einen Videospielfilm namens Resident Evil Infinite Darkness geredet. Und damals habe ich noch einen Film gesehen, der in dieser Woche ganz frisch rausgekommen ist, wie auch Resident Evil. Nämlich, wie ihr bereits anhand des Titels hier sehen könnt, Dynasty Warriors. Und den haben wir jetzt mal geschaut. Ich glaube, das ist jetzt der dritte. Also in meinem Kopf habe ich jetzt Sonic, Resident Evil und Dynasty Warriors so ein bisschen als Videospielverfilmungen beim Hocked on Topic Cast. Und mir macht das eigentlich immer ziemlich viel Spaß.
Du meintest jetzt auch gerade, du hast sie nicht, als wir über Resident Evil gesprochen haben, schon gesehen, sondern gesehen, dass es ihn gibt.
Und jetzt hast du ihn geschaut. Ja, richtig, okay. So meinte ich das genau. Ich gucke die dann auch mal auch erst, wenn wir quasi das vereinbaren, damit die Eindrücke frisch sind. Ansonsten könnte ich auch nichts zusammenfassen von dem, was in diesem Film passiert ist. Deswegen bin ich da ganz froh drum, lieber Tom.
Ja, es ist, also, ich finde halt schön, wir haben ja bei Resident Evil festgestellt, das ist so ein bisschen bla, es ist nicht so ganz so aufregend und blöd, wie man sich erhofft, wenn man die Spiele vorm Auge hat. Und bei Dynasty Warriors dachte ich vorher auch so, okay, was kann das denn werden? Ich weiß, was Dynasty Warriors ist. Ich habe die Spiele nie wirklich gespielt, sondern immer nur die Spin-offs, aber ich weiß, was diese Spiele sind. Und denke mir dann, okay, wird das Crouching Tiger, Hidden Dragon auf Ecstasy? Ja. Das ist vollkommen richtig.
Ja, aber tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt und war auch deswegen so interessiert daran. Weil Dynasty Warriors als Film ist halt wirklich so, okay, dumm. Und dann habe ich aber, also ich hatte den Film nicht gesehen und ich habe auch nicht den kompletten Trailer gesehen, aber ich habe Ausschnitte aus dem Trailer gesehen.
Kannte nichts vorher.
Und das sind halt einige der Kampfszenen, oder nicht ganz der Kampfszenen, aber einige Ausschnitte aus den Kampfszenen, einige Einstellungen. Und da habe ich schon sehr neugierig mit den Ohren gezuckt, weil ich mir dachte, das ist Dynasty Warriors, Freunde. Haben die etwa einen Film gemacht, der einfach Dynasty Warriors ist. Und manchmal.
Also schon.
Aber oft auch nicht. Es ist ein seltsamer Film, dieser Film. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber es ist ein Weird-Ass-Movie, mein Gedanke ganze Zeit. Und das fängt, finde ich, schon damit an, dass es nicht wirklich ein Dynasty Warriors-Film ist, sondern eher ein Dynasty Warriors-Prequel-Film ist. Also die ganz nichts, was in diesem Film passiert und gestartet wird, wird aufgelöst. Nichts. Also wirklich gar nichts findet irgendwie ein Ende.
Es ist wirklich sehr unbefriedigend am Ende, ja.
Weil es halt mit der Geschichte von Dynasty Warriors anfängt. Es legt quasi die Spielsteine zurecht, sodass am Ende des Filmes die Figuren da sind, wo sie am Anfang dieser Three Kingdoms-Geschichte eben sind, auf der Dynasty Warriors basiert, also die drei Königreiche innerhalb von China, die gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Und am Ende dieses Filmes sind quasi die Spielsteine so gelegt, dass diese drei Königreiche kurz davor sind, sich zu formieren. Aber die gibt es zu diesem Zeitpunkt von Dynasty Warriors noch nicht. Stattdessen siehst du so ein bisschen die Vorgeschichte, die Origin-Story von den großen Charakteren.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das ist. Also es steht ja bei Netflix dabei, dass es auf dem Spiel Dynasty Warriors beruht, aber eben auch auf dem historischen Roman Romance of the Three Kingdoms.
Ja.
Und ich kenne mich mit dem Roman jetzt nicht gut genug aus, um zu wissen, okay, ist das auch schon drin da? Oder ist das jetzt dazu gedichtet? Weil ich schätze mal, es wäre da mit drin.
Ja, genau. Also
und es ist einfach nie Teil der Spiele.
Ja,
beziehungsweise,
also Teile,
das weiß ich auch gar nicht. Ich kenne
genau,
die
es
nicht.
Gibt Teilaspekte, die Teil der Spiele sind. Dieser Film beginnt ja mit der Rebellion der sogenannten Gelbturbane.
Ja.
Und das ist auch, kenne ich auch aus den Spielen. Und hier muss ich auch sagen, Dynasty Warriors bin ich auch kein Experte. Ich habe Dynasty Warriors auch nur sehr ausgewählt gespielt. Das ist das, wo ich mich am wenigsten auskenne bei der Warriors-Reihe. Ironischerweise, obwohl es das Original ist. Diese Rebellion der Gelbturbane, zum Beispiel, das gibt's in Dynasty Warriors, aber dann macht's halt in meiner Erfahrung nach einen Schritt, wo es dann halt, es ist so ein bisschen so, hier ging es so ein bisschen los und dann haben sich alle formiert und dann sind hier der Krieg der drei Reiche und wir sehen im Grunde diesen Zwischenschritt.
Ja, genau. Weil in dem Film ist das aber auch lustig. Du wirst ja, es wird alles bis zu einem bestimmten Punkt erzählt, dann kommt sehr plötzlich einmal 3 Jahre später und dann kommt der Epilog und dann steht da.
Der Ende des Films,
meinst du? Und dann steht da, die Geschichte der drei Königreiche beginnt und dann kommen die Credits.
Genau, und das ist ja, also Romans of the Three Kingdoms heißt auf Deutsch die Geschichte der drei Reiche. Also genau das meinen die damit. So, jetzt, also jetzt haben wir es grob zusammengefasst, was Dynasty Warriors dieser Film machen möchte. Es ist auch, muss man vielleicht dazu sagen, wirklich eine offizielle Videospielumsetzung. Koei Tecmo ist auch dabei und so. Das ist jetzt nicht so, weil hätte man ja vielleicht denken können, weil das halt eh alles auf diesem dieser Legende basiert, der drei Königreiche.
Das ist auch kein westlicher Film.
Nee, genau, es ist ein chinesischer Film, also auch kein japanischer Film, es ist ein chinesischer Film. Und es sind ja auch chinesische Geschichten, es sind chinesische Charaktere, es spielt in China, aber natürlich wird Dynasty Warriors von einem japanischen Studio gemacht, aber hier tatsächlich ein chinesisches Team rund um chinesische Schauspielerin, chinesischen Regisseur und so weiter und so fort sich zusammengefunden, um diesen Film zu machen, was mir auch erstmal gut gefällt. Also das ergibt Sinn. Das Chinesen.
Und ich finde, man merkt es auch, weil, also, weiß nicht, wenn ich so an asiatisches Martial Arts Kino denke oder sowas, dann habe ich halt auch sofort Bilder im Kopf von irgendwie Duellen von Leuten mit so einzelnen Schwertern und so wehenden Gewändern und sehr viel sich um die eigene Achse drehen und durch die Luft schweben und so. Und das ist hier halt auch drin, nur halt auf 180 Grad gedreht, weil es hat halt schon diese Dynasty Warriors DNA, vor allem in seinen Kampfsequenzen, wo es halt völlig am Rad dreht manchmal.
Ja, man kann, also wenn man diese zwei, man könnte diese Filme eigentlich in zwei unterschiedliche Arten von 10 aufteilen. Mhm. Und wenn du Leuten, die den Film nicht gesehen haben, sagen würdest, es sind zwei unterschiedliche Filme, würden die es, glaube ich, sofort glauben. Also du hast sehr, sehr viele hier reden Leute über die Ereignisse und was passiert ist und was demnächst passieren wird und wer diese Person eigentlich ist und in wessen Dienste diese Person steht und in wessen Dienste diese Person gerne stehen würde. Mhm. Das geht dann eine halbe Stunde und dann hast du plötzlich also Kämpfe, wo Dragon Ball Z, also wo auch Dragon Ball Z draufstehen könnte. Vor allen Dingen einen zentralen Kampf dann am Ende. Wollen wir mal bei A anfangen? Wollen wir einmal wirklich versuchen, so ein bisschen, also ich würde jetzt hier nicht, das sage ich auch zuvor, ich würde jetzt nicht in der Detailfülle den Plot durchgehen, wie wir das zum Beispiel bei Resident Evil gemacht haben, weil wir uns hier an historischen Ereignissen entlang hangeln, natürlich nur hangeln, das ist nicht alles real, was hier passiert, aber vor allen Dingen, weil es, glaube ich, für euch unmöglich wäre zu folgen. Ich habe mir Mühe gegeben, bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann habe ich damit aufgehört, das werde ich dann auch nochmal erwähnen, mir auch die Namen aufzuschreiben und wer hier was macht.
Ja, same.
Aber wenn man das wenn wir das in stichpunktartigen Notizen durchgehen, dann hat nach 5 Minuten keiner mehr irgendwas verstanden. Was jetzt Liu Bei, was Guangzhou gegen Zhang Jiao macht und so, da müssen wir ein bisschen versuchen, glaube ich, abzukürzen, würde ich jetzt vermuten.
Ja, aber du musst die Charaktere ja irgendwie benennen, deswegen ist das halt schwierig.
Ja, natürlich. Deswegen versuche ich, die vielleicht ein bisschen dabei zu beschreiben. Also, wir haben die Han-Dynastie, die so ein bisschen sich dem Ende neigt am Anfang dieses Filmes. Hat einen jungen Herrscher, der wird überworfen von einem General dieser Han-Dynastie. Der heißt Dong Zhao.
Also sie sprechen es oft Zhao.
Zhao, ne? Auch da,
also, beziehungsweise, sorry für... Ich muss direkt mal dazu sagen, ich habe das nicht in dem Original Kantonesisch geschaut, sondern auf mit den Englischen
sprechen. Okay, ich habe es auf Kantonesisch geguckt, habe auch mal rumgeschaltet, aus dem Grund, den ich gleich nochmal erklären werde. Aber ja, wir geben uns die größte Mühe, die richtig auszusprechen. Mhm. Aber das, also du kannst auch... Teilweise habe ich Leute nochmal gegoogelt danach, die hier vorkommen. Und dann habe ich im Internet 5 unterschiedliche Schreibweisen mit arabischen Ziffern gefunden. Ja. Manchmal ist es Ü, manchmal ist es O, weil es halt oft ein Zwischending ist im Chinesischen, das keinen exakten Laut im Deutschen oder im Deutschen hat. Und dann hast du halt, manchmal ist es Lu, manchmal ist es Lü, in Wahrheit ist dann irgendwas dazwischen. Ja, aber Dong Zhao ist so ein... Ja, stellt euch vor, so ein großer, breiter, böse aussehender, gierig aussehender General, der diese Dynastie halt überwirft und so ein bisschen die Macht an sich reißt. Und bevor das passiert, sehen wir halt, wie er in einer Schlacht kämpft, was so ein bisschen halt, also sie fangen gut an, wo ich dann sagte, ja, da ist Dynasty Warriors.
Genau, das finde ich halt aber auch gleich ein guter Punkt, das ist wie so ein Mission Statement, so dieses, wir wissen, was Dynasty Warriors ist, ihr wollt Dynasty Warriors und in den ersten 5 bis 10 Minuten bekommt ihr auch Dynasty Warriors.
Und wie aber auch andere Sachen, weil es gibt auch Zombies, das weiß ich nicht so ganz, was das war. Wir haben hier die besagten Gelbturbane.
Ja.
Die auf der einen Seite kämpfen und auf der anderen Seite eben die Truppen der Han-Dynastie mit Dong Zhao und dann kommt ein Trio dazu und das sind so ein bisschen die drei Hauptcharaktere, aber nicht komplett, weil dieser Film hat nicht so wirklich einen Hauptcharakter.
Ja, ich würde fast am ehesten sagen, Dong Zhao ist so der Hauptantagonist.
Das stimmt.
Zusammen auf jeden Fall, mit seinem Sohn, der dann noch die Rolle spielt, Lu Bu.
Ist das sein Sohn?
Ja.
Nicht doch sein General, Lu Bu ist doch nicht Dong Zhaos Sohn.
Also er wird an einer Stelle als seinen Sohn bezeichnet, deswegen habe ich mir aufgeschrieben, dass er sein Sohn ist.
Oh, okay, reden wir weiter, ich google das währenddessen.
Und die drei, die du meinst, Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei, habe ich auch so als Hauptprotagonisten wahrgenommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie unbedingt die meiste Zeit bekommen. Gerade der eine von denen, der ist eigentlich nur da.
Ja.
Und dann geht es um Liu Bei, ne? Und Guan Yu. Genau. Und ansonsten gibt es ja dann noch einen anderen quasi Protagonisten mit Cao.
Genau. Genau. Ich habe es mal geguckt. Also er ist halt der Adoptierte. Also er ist kein Sohn. Er ist auch nicht der. Also er wird adoptierter Sohn genannt, aber es ist halt einfach dieses: Du hast für mich gekämpft. Ich nehme dich in meine Familie auf.
Ich bin der Meinung, er nennt ihn halt einfach einmal Sohn.
Genau. Deswegen halt, weil er quasi den Stand des Sohnes hat in der Gesellschaft für ihn. Genau. Was ich da sehr lustig finde. Also du hast dieses Trio Liu Bei, was so ein bisschen der Hauptcharakter dieses Trios ist. Dann Guan Yu und halt Zhang Fei. Und Zhang Fei ist das könnt ihr mal googeln vielleicht, das Charakterdesign. Das ist Zhang Fei. Und im Spiel, weil die geben sich eigentlich ziemlich Mühe, so die Charakterdesigns der Spiele auch zu adaptieren.
Ja, die haben bunte Kostüme an.
Genau. Und bei Zhang Fei haben sie es so halb nur versucht, weil Zhang Fei ist eigentlich im Spiel so ein wirklich großer, breiter, dicker Mann mit viel Haaren im Gesicht. Und sie haben halt die Haare im Gesicht adaptiert und haben einem sehr schmalen Mann sehr viel Haare gegeben und denen dann so einen Bierbauch gegeben. Mhm. Also sie haben dem offensichtlich einem Kissen ins Kostüm gestopft und dann gesagt, das ist fein. Er ist now dick. Das finde ich sehr, 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 sehr lustig, weil ich es auch gar nicht verstehe, weil es offensichtlich scheißegal wäre, wer diesen Charakter gespielt hätte, weil er sagt drei Sätze im Laufe dieses ganzen Filmes und guckt sonst immer nur mit leicht offenem Mund sehr dumm in der Gegend rum. Das finde ich ein bisschen weird. Ja,
ich glaube, es ist halt so, du hast halt diese Geschichte vor dir, du hast diese Vielzahl an Charakteren vor dir. Ich habe mir dann auch nochmal den Wikipedia-Artikel zu den Romance of Three Kingdoms aufgerufen, wo ja auch steht, da sind hunderte von agierende Charaktere drin. Wie willst du das machen? Und da bin ich ehrlich gesagt nicht böse, dass da der eine halt nur so im Hintergrund stattfindet.
Nee, ich meine komplett das Design. Dass der nicht auch noch. Also ich fand das schon so ein bisschen grenzwertig, dass da neben Liu Bei, der so der Hauptcharakter dieser drei Figuren ist, dann auch noch Guan Yu so versucht, immer weiter in den Mittelrund rückt plötzlich für irgendwie 20 Minuten. Da dachte ich schon so, that's weird. Ich dachte, das ist so der Gefolgsmann und es geht eigentlich um Liu Bei, aber dann geht's eigentlich.
Das mochte ich aber irgendwie.
Ich fand's halt, weil es ist halt das dritte oder vierte Mal im Laufe dieses Films, dass der Hauptcharakter gefühlt wechselt. Deswegen fand ich so ein bisschen verwirrend. Das ist das Trio. Diese drei Leute, so Gefolgsmänner, die alleine durch die Landen ziehen und einfach so ein bisschen den Leuten helfen, denen sie helfen wollen. Aber schon vor allen Dingen in Form von Liu Bei eine Loyalität gegenüber dieser regierenden Han-Dynastie haben. Und die kommen hier zu dieser Schlacht, in der Dong Zhao kämpft, bevor dieser den Han-Herrscher betrogen hat und retten ihn im Grunde. Die retten da Dong Zhao in seinem Kampf gegen die Gelbturbane und in einer sehr absurden Version, weil die Gelbturbane werden hier geführt von einem Magier, der einen Zauber spricht und dann werden die einerseits alle sehr stark, aber andererseits werden die auch straight up zu Zombies, die schon tot waren und das ist eines meiner Lieblingsbilder in diesem Film tatsächlich, wenn diese Zombies alle reanimiert werden, diese sehr knallgelb gekleideten und sich alle an das Pferd ranhängen von Dong Zhao, der einfach straight up weiterreitet und irgendwann hängen halt wirklich, weiß ich nicht, 50, 60 Leute an diesem Pferd dran und das Pferd reitet einfach weiter und das sieht absolut dumm aus und ich habe es sehr, 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 sehr gemocht, ja.
Es ist auch, also es sind nicht klassische Zombies, die sehen jetzt nicht aus wie Untote, sondern haben einfach nur so leuchtende Augen und man sieht dann, wie sie ins Pferd beißen und Dong Zhao weiterreitet und dann hast du halt diesen Moment von, oh, ist das jetzt können die Gelbturbane mit dieser Magie gewinnen. Und dann kommen halt die drei Helden reingeritten und machen ihre Musou-Angriffe im Wesentlichen.
Ja, ich kann ja mal sagen, das ist meine Notiz an dieser Stelle. Du weißt vielleicht, welcher der incredible. Punkt ist. Genau, ich habe sehr groß This is Incredible geschrieben, weil da war ich sehr gehypt, weil dann ging auch die Musik mit diesen
Gitarren-Geschrammel
los. Ja, und diese drei Charaktere springen halt wirklich Dutzende Meter in die Luft und wedeln mit ihren Schwertern, komische Energie entsteht, alle Gegner fliegen weg. Teilweise schlagen die Leute, also ganz viele Dutzende Leute, in die Luft, springen dann in die Luft und kämpfen und zerschnitzeln die dann, während die noch in die Luft fliegen. Das war sensationell und was ich sehr daran mochte, also es ist kein besonders großartiges CG, aber es ist sehr einzigartig. Dieser Film sieht so anders aus, als Hollywood-Filme aussehen. Und deswegen mag ich also, dass es chinesisch ist. Also das heißt jetzt, das ist jetzt kein wertendes Ding, wo ich sage, das sieht viel besser aus. Oder das sieht, deswegen sieht das viel besser aus. Das CG ist technisch gesehen immer wieder ziemlich unterdurchschnittlich. Mhm. Aber wie sie es einfangen, wie sie Regie führen und wie sie ganz oft mit Zooms arbeiten und ganz langen Einstellungen, wo die Kamera denen folgt, das fand ich besonders in diesen Kampfsequenzen wahnsinnig faszinierend und cool anzusehen.
Ich würde auch sagen, die Regiearbeit und die Kreativität und dieser Spaß im Umgang mit der Kamera, der lässt dieses sehr mittelmäßige CG sehr in den Hintergrund drücken, weil ich hatte genau diese gleichen Empfindungen, dass ich dachte, okay, das ist so eindeutig nicht echt, aber es hat auch gar keinen Anspruch, das zu sein.
Ja, ja.
Und sie machen dann halt so teilweise auch so klassische Sachen, ne? Der wirbelt mit seinem Naginata oder was das für ein Speerding da ist, um die Gegend und die Kamera ist halt direkt an der Waffe dran, sodass du diese Ego-Perspektive von der Waffe siehst oder wenn ein Pfeil geschossen wird, dann dreht sich da die Kamera auch ein paar Mal rum und auch direkt am Anfang in den Kampfszenen, wenn dann jemand getroffen wird, dann hast du halt eine Nahaufnahme oder relative Nahaufnahme von seinem Gesicht, dass der total übertrieben verzieht.
Ja, ja,
weil ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es halt totales Overgeacte ist, gerade in diesen Action-Sequenzen, wo die alle so am Rad drehen und ich habe so ein bisschen Power Rangers-Vibes bekommen, das vor allem, wenn die dann auch noch, ne, wenn die Generäle auch noch diese grellen Kostüme anhaben, die immer so ein bisschen nach Plastik aussehen.
Ja.
Und weiß nicht, das. Aber ich finde, das hat super gepasst.
Ich fand auch. Also Power Rangers war exakt das, was ich auch mir aufgeschrieben habe. Mit halt, also mehr Budget als die Power Rangers-Serie. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Dieser Film hat $30 Millionen gekostet, was gar nicht so. Also das ist schon ein ordentlicher Preis für etwas, was nicht in den USA gedreht wurde. Was? 30 Millionen? 300 Millionen Hongkong?
Okay.
Ich guck mal kurz.
Ja, ich weiß nicht, was Hongkong. Ich weiß gerade nicht, was die Wechselrate ist für Hongkong-Dollar.
Es ist 40 Millionen US-Dollar knapp. 40 Millionen. War ein wirklich teurer Film, ist auch sehr gefloppt. Der hat gerade mal 3 Millionen in den Kinokassen eingenommen. Oh. In China Platz 9 gestartet, als er los. Also der hat wirklich. Also hier lief der natürlich gar nicht im Kino, der lief nur in China, Hongkong und Taiwan im Kino und ist da unglaublich gefloppt. Also riesen Flop gewesen. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das ist so ein, der macht da seine 100 Millionen und dann ist gut, aber nee, überhaupt nicht. Dieses Power Rangers-Ding, das mochte ich sehr, 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 sehr gerne, weil es, wie du selbst sagst, so gut passt zu diesem absolut dummen Zeug.
Ja, das ist halt so. Das ist halt so dieses, wir wissen, wir basieren auf einem Videospiel. Mhm. Wir haben dieses Videospiel auch gespielt. Wir wissen, was da für Blödsinn passiert.
Ja.
Da wird geragdollt und Leute werden in die Luft geschmissen und so. Und also machen wir das auch.
Und dann was, also sie retten Dong Zhao, der ist nicht so dankbar wirklich, sondern geht dann wieder zurück, um halt.
Weil die halt keinen Stand haben, ne?
Also ja, das kommt sind da drei Randos.
Genau, die haben halt keine.
Also,
politische Position.
Genau,
Liu
Bei hat wohl eine Connection zu der regierenden Familie, aber so wirklich interessieren tut das niemanden und so wirklich offiziell ist das auch nicht.
Es geht auch nie jemand im Film drauf ein. Er sagt ab und zu so, ich bin der Erbe von Prinz Jiang oder so und alle so, okay.
Ja, we don't care. Und dann war es das mit diesem großen Kampf und jetzt passt, also jetzt wird es schwierig, glaube ich, wirklich exakt zu geben, was immer passierte, weil hier geht Dynasty Warriors die Zwischensequenzen los. Und es nimmt da viel von der Faszination Dynasty Warriors mit. Und mit der Faszination Dynasty Warriors meine ich, sehr viele Charaktere werden sehr kurz nacheinander eingeführt, dann auch mit Texttafeln gerne mal. Dann steht deren Name auf dem Bildschirm und dann siehst du ihn nie wieder. Und es ist fast unmöglich zu wissen, hier bekomme ich jetzt Cao Cao vorgestellt. Das ist jetzt ein Hauptcharakter. Aber 5 Minuten vorher wurde ein anderer Charakter genauso eingeführt. Den siehst du aber nie wieder. Und deswegen war es für mich, ohne mir Notizen zu machen, also habe ich sehr schnell gemerkt, es ist unmöglich, dass ich hier irgendwas verstehe.
Ich habe auch gedacht, dadurch, dass ich mir Notizen gemacht habe, habe ich den Film wahrscheinlich besser verstanden,
ohne Frage, als
wenn ich jetzt einfach nur so geguckt hätte. Ich kann es ja mal versuchen, so ein bisschen zu überfliegen, was so in diesen nächsten Story-Passagen passiert ist. Wir sehen, wie Dong Zhuo den offiziellen Thronfolger anzweifelt und scheinbar auch schon eine gewisse Macht hat am Hof, sodass er da Leute einschüchtern kann und Leute exekutieren lassen kann, die ihm widersprechen. Mhm. Er setzt da seinen eigenen Sohn dann auf den Thron, der ja da auch, glaube ich, noch so ein ganz junger Dude ist. Also ist auch nicht
ein anderes Kind,
ein Rando. Wird dann auch, ist komisch, ist im Rest des Films ein bisschen egal. Wir sehen zum ersten Mal Cao Cao, oder Cao Cao sagt man, glaube ich.
Ja.
Cao Cao, ich will immer Cao Cao sagen. Cao Cao. Wie er erst auf so einem Berg steht und in die Distanz guckt und so brooding. Und dann
machen
sehen
sehr
wir
viele
ihn,
Leute
dann,
sehr oft.
Genau, dann sehen wir ihn aber auch bei diesem bei dieser Versammlung, wo die Thronfolge von Dong Zhuo an sich gerissen wird und wie er so seine Faust ballt und rumbroodet. Und wir kriegen eine kurze Erzählung über Dong Zhao und sehen, wie der da eine Frau vergewaltigt.
So
random.
Weird. Ja, kurz hier, dieser 5-Sekunden-Cut.
Genau, ich schätze mal,
danke
so
dafür.
So ist dann der Sohn entstanden oder so. Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen.
Ich glaube auch, der Prinz ist nicht sein Sohn. Ich glaube, er hatte keine Söhne wirklich.
Ist, glaube ich, auch egal. Ja. Er reißt die Macht an sich.
Ja, ja, ja.
Danach gibt es nur so eine andere Versammlung von Leuten, die dann darüber reden, wie doof doch Dong Zhao ist und wie sie sich gegen ihn erheben wollen. Und aber sie reden halt nur und der Cao Cao ist so, sagt dann tatsächlich mal was. Also dann geht es halt so los. Und er sagt hier, er sieht hier keinen Mann unter sich. Wir erfahren, dass er ein Kavalleriekapitän ist.
Lustiger Kommentar, weil ich habe nie Frauen gesehen in diesem Film, aber es ist eine andere Geschichte.
Doch eine.
Ja.
Zwei.
Ja, ich weiß.
Er entfernt sich von dort, sagt nochmal, hier, ihr seid alles Frauen.
Ich hasse euch.
Und
Frauen.
Er will selber aktiv werden, so nach dem Motto. Und das ist so der eine Setup auf der Seite, dass wir nochmal erfahren, ja, okay, Dong Zhao ist böse, Cao Cao will Rache im Wesentlichen. Und weiter geht's. Und dann kommt es zu so einer Szene, wo ich auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dem zu folgen, weil da so ein Beamter, einer dieser Korrupten, der auch für Dong Zhao ist, so halb gelyncht wird vom Volk. Und dann kommt Liu Bei dazu und sagt, ey, hört mal auf damit.
Ja.
Und dann kommen halt Soldaten.
Ja, weil
dann gibt es einen Kampf.
Es gibt davor noch eine Szene, wo ich glaube, das war dieser offizielle Liu Bei anschreit.
Ja, ja. Genau.
Das ist halt genau dieses, das ist exakt das Dynasty Warrior Storytelling. Das wäre eigentlich in einem richtigen Film, wäre das ein Akt, weißt du? Hier ist die Storyline, Liu Bei betrogen wird von der Han-Dynastie, die er sein ganzes Leben beschützen wollte oder für die er eintritt, und er muss fliehen. Was halt so ein großer Charakterpunkt eigentlich ist. Aber hier ist das halt eine Szene, die 3 Minuten geht oder so. Und bevor du überhaupt verstanden hast, wer überhaupt miteinander redet, sind die schon am Fliehen.
Genau.
Aber ja, das, was du gesagt hast, stimmt in der Essenz, dass halt dieses Volk sehr auf der Seite von Liu Bei ist und diesen Offiziellen dafür lyncht, dass er Liu Bei anschwärzen wollte für etwas, was er ja nicht getan hat. Und das wiederum führt dann dazu, dass diese Armee, die Han-Armee, die jetzt unter Kontrolle von Dong Zhao ist, Liu Bei und die beiden Freunde von ihm halt angreift und die fliehen müssen und dann halt offiziell.
Und die wandern ja dann auch durch die Berge und sagen, wir müssen diesen korrupten,
was die meisten immer machen in diesem Film,
ausweichen. Ja, es sind sehr viele Shots, die hätte es auch die Herr-der-Ring-Musik drunter legen können.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch Neuseeland. Ich glaube, das wurde in China und Neuseeland gedreht, also es ergibt sehr viel Sinn.
Sieht auch sehr danach aus.
Es sind wunderschöne Landschaftsaufnahmen, muss man wirklich sagen.
Ja. Sie wandern dann durch so einen Wald, der sich in eine Kristallkugel.
Wollte gerade sagen, sagst du aber ganz lapidar, dass sie durch so einen Wald
der sich irgendwie in eine kristalline CG-Höhle verwandelt. Anders kann ich das nicht bezeichnen, was da passiert. Und dann taucht ein weiblicher NPC auf und sie, sie bietet an, die also sagt, dass sie spezielle Waffen herstellt, so Superwaffen.
Ja, die ist wirklich so, hier, ich habe die Waffen aus dem Spiel, ihr seid Hauptcharaktere und ich gebe hier supergeile Waffen und die werden stärker, je mehr Leute sie umbringen.
Also sie sagt uns, wie sie leveln hoch.
Genau.
Und ja.
Und also sie werden quasi durch diese Frau zu Hauptcharakteren, aber die nutzen dann diesen Punkt und das ist auch etwas, was ich erst dann verstanden habe, als wir 30 Minuten wieder zurückgeschnitten haben. An diesem Punkt starten sie quasi ein Flashback. Ja, weil
es gibt dann auch Flashbacks im Flashback.
Richtig, also das macht das. Ja, also ich habe das nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil sie quasi beginnt über Cao Cao zu reden.
Genau.
Also sie erklärt, sie redet zu diesen drei Leuten und sagt so, haha, willkommen im magischen Wald. Bevor sie über Cao Cao redet, sagt sie, hier Lu Bu ist auch super krass, der hat auch so eine Waffe von mir bekommen.
Unverwundbar wird er.
Genau, und er ist so ein bisschen vielleicht, wenn ihr die Samurai Warriors Reihe kennt oder wenn ihr ein paar der Geschichten aus dieser Zeit kennt, dann ist das so ein bisschen die Nobunaga Oda Figur dieser Geschichte. Also dieser ultimative böse General, der Übermächtige, das ist hier Lu Bu.
Das ist aber auch geil, wie der sofort gezeigt wird.
Ja.
Weil das ist auch einfach ein Videospiel-Boss.
Aha.
Also so wird er ja auch inszeniert. Ne? Das ist so ein Typ, der so böse guckt.
Er redet, er läuft oft langsam und springt hoch in die Luft.
Genau,
und
er hat tot. Er hat die himmlische Halleberde, seine Superwaffe, und kann mit der Blitze schießen. Und wir sehen direkt im Rückblick, wie er da jemanden enthauptet. Mit einem sehr schönen Szenenübergang übrigens. So einen dieser Offiziellen, den der enthauptet, der sich ihm widersetzt hat. Und dann haut er seine Halleberde da so gegen und du siehst einfach nur den Kopf und dann wie alles um den Kopf herum
sich verändert
und dann wird rausgezoomt und der Kopf liegt vor seinem Vater.
Genau, und die Kamera dreht sich natürlich fortwährend die ganze Zeit.
Dachte ich mir so, kreative Enthauptung.
Ja, die sind also es gibt noch mehrere spannende Enthauptungen in diesem Film.
Es gibt sehr viele Enthauptungen in diesem Film.
Die haben sich immer versucht, was einfallen zu lassen.
Es ist eigentlich ein recht blutleerer Film.
Ja.
Aber es werden viele Leute geköpft.
Ja, wirklich.
Leider nie so richtig blutig.
Genau, du siehst nie wirklich, wie sie geköpft werden. Das ist, glaube ich, was Chinesisches, dass das jetzt nicht gern gesehen wird, wie tatsächlich Köpfe abgetrennt werden in einer vollen Einstellung. Was du immer siehst, sind die Klinge kommt dem Kopf nahe, es gibt einen Cut und dann ist der Kopf irgendwo oder fliegt irgendwo entlang, aber du siehst nie aktiv, wie es durchgetrennt wird.
Ist das was Kulturelles, echt?
Ich meine mich zu erinnern, dass sowas in China schon oft zensiert wurde, spezifisch, aber es könnte auch sein, dass ich das verwechsle, da möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Und über Lu Bu kommen wir dann zu Cao Cao. Oder Cao Cao. Denn der wird dann auch gesagt, wird dann von dieser NPC-Frau halt auch gesagt, und der ist auch krass, weil der wollte dann halt nämlich, der fehlt auch so eine Waffe wie ihr, und der möchte halt den General umbringen. Und dann sehen wir das halt. Dann gehen wir von Lu Bu, der Chefgeneral von Dongzhou, wie heißt er nochmal? Dongzhou. Genau, also der Chefe, der böse Chef, der hat als Chefgeneral Lu Bu und Cao Cao betritt dann diesen Palast.
Wir gehen jetzt übrigens doch sehr den Plot durch, das, was wir am Anfang gesagt haben, was wir eigentlich nicht machen wollten, weil es zu verwirrend ist, aber
Ich habe das Gefühl, ich sag sehr oft, wir gehen jetzt nicht diesen Plot durch, dann machen wir das
ja,
immer
ja,
exakt
es ist,
so.
Es ist, glaube ich, ein
Das macht auch zu viel Spaß.
Verheerender Plan, aber
Aber es macht zu viel Spaß, muss ich sagen.
Ich hoffe, ihr seid trotzdem so hype dabei.
Ja.
Aber
okay, pass auf, ich habe eine Idee. Ich würde kurz die Stereotype vielleicht ein bisschen, damit die Leute ein Bild im Kopf haben. Stell euch vor, Cao Cao ist so ein K-Pop-Star. Er ist der schöne K-Pop-Star, der die Welt retten will. Dann hast du Lu Bu, das ist Nobunaga Oda, der böse, übermenschliche Dämon-Mensch. Und Dong Zhao ist einfach so dieser dicke, gierige, der nie wirklich aktiv was macht und regieren
tiefes,
will.
Tiefes, böses Lachen.
Genau.
Immer Frauen um sich rum.
Genau. So, ich glaube, wenn man die drei Stereotype im Kopf hat, dann kann man sich das ein bisschen besser merken.
Unsere drei Helden sind ja auch, der eine ist so der gesammelte,
Liu Bei,
ruhige Taktiker.
Ist der langweilige JRPG-Hauptcharakter.
Das ist exakt so. Young ist
ja, der weiß ich, er ist nicht so richtig irgendwas, muss man sagen. Er ist halt treu.
Ist so ein entschlossener, loyaler, dann auch, der halt vor allem Liu Bei loyal ist. Und der andere ist so dieser
Er hat einen Bart.
Wilde Comedy Relief eigentlich, der halt wenig Chance hat.
Ja, genau, die sehr selten nur lustig ist.
Comedy zu bringen,
ja. Ja. Also, Cao Cao betritt dann diesen Palast, um den bösen, dicken Regierenden umzubringen. Aber klappt halt nicht, weil er kriegt so ein Megamesser. Das schneidet durch alles durch der Welt. Kann nichts sagen und nicht aufgehalten werden. Aber dann.
Hätte ich auch gern.
Wacht in der Sekunde der böse General halt auf und anstatt halt, dass Cao Cao durchsticht so. Also, ich hätte mir gedacht, oh nein, also. Er wacht jetzt auf, gut, dann steche ihn jetzt schnell zu. Das ist das Messer, was sich alles durchschneiden kann. Should be fine. Aber nein, er tut dann ganz schnell so, als ob er ihm den Dolch schenken wollte.
Finde ich super lustig.
Ja, so, hey, ich habe mich angeschlichen, während du geschlafen hast, um dir diesen Dolch zu schenken.
Ja, vor allem ist es ja so inszeniert, glaube ich, dass eine Reflexion vom Dolch auf das Gesicht von dem General kommt und er dadurch dann aufwacht und quasi sein erster Blick ist ja, wie der mit dem Messer über ihm steht und dann so ganz schnell sich vor ihm verbeugt und das Messer darbietet.
Ja.
Und danach finde ich es halt auch so strange, weil dann sagt er ja, hier, das Messer ist für dich und das ist so ganz krass und wow, ich werde mal gucken, ob das wirklich überall durchschneidet und dann ist übrigens auch wieder sehr schön Regie geführt, weil es sieht so aus, als ob er dann das Messer auf ihn anwendet, aber es ist nur der Spiegel, in dem man Cao Cao halt
sieht. So, dann haben wir Chekhovs Gun nämlich eingeführt, dieses Messer, was alles durchschneiden kann, denn dann passiert damit
nichts.
Die sehen wir es nie wieder.
Und vor allem auch, dann geht er ja, also Cao Cao, dem wird ja dann ein Pferd gegeben und so, der General, der
Lubu?
Der, nee, nicht Lubu,
ach, der Dong Zhao?
Dong Zhao ist ja voll der Fan von Cao Cao.
Ja,
der sagt ja, deine Berichte sind immer super geil, du kannst richtig gut schreiben. Hier hast du ein Pferd, let's go. Mhm. Und der Lubu ist der Einzige, der dann sagt, der wollte dich offensichtlich umbringen. Und dann ist aber Dong Zhao noch so, ich bin noch voll nett zu dem. Und dann wird da aber trotzdem der Auftrag erteilt.
Dong Zhao sagt eigentlich, das glaube ich nicht. Wenn das stimmen würde, dann würde er jetzt fliehen oder so, sagt er. Aber dann fangen die Bogenschützen schon auf ihn zu schießen. Also natürlich flieht er dann. Also es gibt nicht so richtig. Aber ja, also das Attentat von Cao Cao hat nicht geklappt. Er flieht aus dem Palast und Lubu setzt sich an ihn ran und dann, also das ist eine Verfolgungsjagd zu Pferd, wo einige Sachen passieren, aber keine davon habe ich mehr im Kopf, weil das Einzige, was ich davon im Kopf habe noch, ist der Horse Light. Ich weiß nicht, ob
der trifft. Ja.
Es gibt eine Szene, also das
wird gedriftet.
Das gibt's sehr, also das kenne ich mit so Motorrädern teilweise.
Das ist exakt das.
Dass halt, ne, du hast irgendwie einen Truck, der im Weg ist und dann fährt jemand auf dem Motorrad, dann lässt er sich so fallen und rutscht unter dem Truck durch. Ja. Cao Cao macht das mit einem Pferd unter einem Baumstamm durch. Da ist ein Baumstamm im Weg und Cao Cao lässt sich mit dem Pferd die reiten mit 150 km/h mindestens. Und die lassen ihn auf die Seite fallen, das Pferd rutscht unter dem Baum durch, während Cao Cao noch auf ihm drauf sitzt und dann steht das Pferd wieder im Rutschen auf und reitet weiter. Ich habe wirklich laut aufgelacht im Zuhause. Das fand ich absolut großartig.
Ja. Also, dass wir auch hier die Gelegenheit bekommen, eine Tokyo-Drift-Anspielung zu machen, ist hervorragend, weil das ist auch genau das. Und schön blöd, also generell, das ist ja super albern in den Momenten, aber halt so straight durchgezogen, dass mich das nie gestört hat.
Nee.
Weil danach ist ja auch, siehst du nochmal die Macht von Lubu, weil er so eine riesen Mega-Donner-Attacke auf Cao Cao loslässt, die halt die Hälfte des Waldes kaputt macht und dann auch einen Erdrutsch auslöst. Wodurch Cao Cao aber verschwindet. Also er ist dann weg, sie können seine Leiche nicht finden. Mhm. Dann wird auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und er wird quasi gesucht, wird aber aus dem Fluss rausgefischt aus Dorfbewohnern, die ihn dann aber auch verraten.
Ja, so, hier startet nämlich so ein 20-minütiger Minifilm.
Genau, über das wäre auch wieder so eine
der erneut eigentlich ein eigener Film ist und der so weird ist, weil der eingebettet ist, wie gesagt, was ich später herausstelle, als Flashback, während das den eigentlich bisherigen Hauptcharakteren erzählt wird. Stellt sich
nicht nur später raus, es ist schon vorher klar, aber es ist schwer.
Also ich habe es nicht gerafft, ich dachte, es ist einfach ein Cut und das passiert halt an anderer Stelle. Er wird dann dort, er wird gerettet von Dorfbewohnern.
Ja.
Die ihn dann eine Weile auch, also er hat dann lange Haare auch, er hat dann noch nicht lange Haare, sondern er wird gerettet, dann wird er von denen betrogen und die nehmen ihn gefangen. Ja,
das passiert alles innerhalb von 2 Minuten oder so.
Also quasi, stell euch quasi einen Erzähler vor, der das erzählt. Und dann kriegt er lange Haare.
Ja.
Und dann spricht er mit dem Mann, der ihn betrogen hat, Und sagt dann, ey, ich will aber wirklich Dong Zhao umbringen. Also wirklich. Und dann sagt halt, der Typ, der ihn betrogen hat, ja, er nimmt mich zurück. Dann bin ich doch auf deiner Seite. Und dann wird er wieder, befreit von dem Mann, der ihn betrogen hat.
Also der betrogen ist ja, das ist ja einfach einer dieser offiziellen,
die, also der, an zu dem er abgegeben wurde.
Ja, ja. Genau, um dann zu Dong Zhao überliefert zu werden.
Genau, aber dieser offizielle,
von dem wird er dann inspiriert.
Ja, wir lernen diesen offiziellen kennen. Er hat ein 30-sekündiges Gespräch mit Cao Cao und dann sagt er, du bist doch geil. Ja. Und dann reiten sie zu einem, es ist glaube ich ein Freund seines Adoptivvaters oder so. Ja, über drei Ecken angeheirateter Cousin.
Genau, und als Blutsbruder wird er ab und zu bezeichnet.
Aber nicht von ihm selbst, sondern von einem Verwandten von Cao Cao. Er ist der Blutsbruder von, ich glaube, Cao Caos Vater war es.
Ja, irgendwie. Mhm.
Und dann reiten die zu dem, weil Cao Cao halt sagt, so, der hilft uns. Und dann reiten die zu dem und dann sagt er, dope, hier ist meine ganze Familie, setz dich mal hin, geh schlafen, ich hol Wein, mega geil. Und dann gehen die schlafen, Cao Cao wacht aber nachts auf, sieht alles in einer roten Rage-Sicht und hört, wie die Leute flüstern,
Klingen schärfen
und wir wollen die beiden Schweine umbringen und ha, dann ist er eingesperrt und dann bringt er einfach alle, die ganze Familie, die da zu Hause noch ist, bringt die alle um. Und merkt dann sofort, also die wollen einfach die Schweine umbringen und ich habe mich selbst versehentlich eingesperrt in dem.
Paranoia.
Ja, aber auch das, es ist nicht vorher wirklich eingeführt worden, dass dieser Charakter unter Paranoia leidet oder so. Das ist passiert einfach alles innerhalb, das ist jetzt die sechste Minute in diesem Kurzfilm vielleicht. Und er bringt diese ganze Familie um und dieser Offizielle ist auch so, okay, jeez. Ja. Dann gehen sie halt weg. Und dann kommt halt der Vater mit dem Wein wieder und denkt so, hey, warum geht ihr denn schon? Ich hab den Wein. Zao sagt, ey, Digi, sorry, ich hab deine ganze Familie umgebracht. Bringt ihn auch schnell um. Sie reiten wieder weiter. Dann denkt der Offizielle wieder, Zao Zao ist ja mega crazy und verrät ihn nicht, sondern verlässt ihn dann wieder
genau, alleine,
sodass Cao Cao dann wieder alleine ist. Und das ist dann diese Flashback-Sequenz. Da passiert so fucking viel und das alles nur so staccato-artig als Stichpunkt. Das ist wirklich so, als ob du die Wiki-Zusammenfassung von dem Film liest, aber das ist der Film. Das ist wahnsinnig faszinierend.
Ja, es ist sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit und was da passiert, finde ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Nö. Es ist halt dann nur viel zu schnell.
Nee.
Weil wie du sagst, diese Paranoia und so ist ja nicht angelegt im Charakter, den wir bisher kennengelernt haben. Man kann es sich vorstellen, weil er ganz schön Scheiß gerade durchgemacht hat, fast gestorben wäre. Dann wurde er verraten,
sure.
Gefangenschaft drohte und dann war es halt doch nicht, weil er gerettet wurde, indem er den einen inspiriert hat, der ihn gefangen nehmen sollte. Mit übrigens dem Satz, eine Schwalbe kann den Traum eines Adlers nicht verstehen.
Sure.
Sehr inspirierend.
I guess.
Oder
sehr deinspirierend, je nachdem, ob du die Schwalbe oder der Adler bist.
Und der Typ, den er da inspiriert hat, der ihm dann die ganze Zeit geholfen hat, als er dann den Familienvater da umbringt, nachdem er alle anderen von dem umgebracht hat, fragt er auch so, warum? Es war doch ein Missverständnis, hättest du ihm doch sagen können.
Ja.
Und dann sagt er auch nur, nee, ich wollte halt verhindern, dass der dann die Rache nimmt.
Genau.
Weil sein Ziel ist es, hier den Dong Zhao zu stürzen und nichts anderes.
Ja, er ist sehr schnell.
Und wenn ich dafür auf der falschen Seite stehen muss, dann stehe ich
da. Er ist das sofort. Er ist so, okay, wenn ich halt der böse Mensch der Welt sein muss, dann bin ich das ab jetzt. Und wenn ich nie Freunde habe, ist es auch okay.
Genau.
Also er findet sich sehr, wie gesagt, das ist halt der Charakter, der er scheinbar mal werden muss. Und dann ist er halt dieser Charakter jetzt ziemlich schnell.
Sehr edgy.
Ja, und dann gibt's wieder einen Cut zurück, wenn ich mich richtig erinnere, zu den dreien.
Na.
Also dieser Typ kommt da, also Cao Cao kommt auch in dem Wald an und kriegt auch eine Superwaffe.
Genau,
und
er bekommt, genau, richtig, er bekommt das Megaschwert,
ja.
Geht zu seinem Vater, glaube ich. Also zumindest einem, der dann wahrscheinlich auch einfach seinen Vater heißt.
Du hast viele Vater
nicht
in diesem
Vater
Film
ist.
Gesehen, die ich
halt
nicht
gesehen
habe.
Halt dieser eine Typ aus dem Hof, der auch gegen Dong Zhao ist.
Ja, ja.
Zu
das,
dem
war jemand,
der,
das war jemand, will, der im Film war. Das
will,
war
eine, will eine Armee sammeln und fängt mit der Rekrutierung an.
Ja.
Und dann geht's wieder zurück zu den anderen drei.
Richtig. Also er hat dann seine, also Lu Bu hat jetzt eine Superwaffe, Cao Cao hat eine Superwaffe. Das heißt, er wird in den englischen Untertiteln als General Sword bezeichnet.
Ja.
Aber das klingt halt so, als ob das normale, das General so. Sword wäre, deswegen war ich sehr verwirrt zu
das
der.
Allgemeine Schwert.
Ja, genau.
Hat er bekommen.
Schwert des Generals natürlich.
Ich freue mich übrigens über jeden von euch, der gerade zuhört, ohne den Film zu kennen.
Ja.
Falls ihr wirklich da noch dran bleibt, Dankeschön.
Aber ganz ehrlich, ich finde genau deswegen ist dieser Podcast, also ich persönlich, ich glaube, sehr viele Leute finden das sehr interessant, dass es einen Dynasty Warriors Film gibt,
ja, ja,
aber würden dafür nicht 2 Stunden opfern, um den zu gucken. Und also so würde es mir gehen.
Sondern die eine, indem sie darüber hören.
Ja, ja, aber du kannst ja andere Sachen machen währenddessen. Du kannst irgendwie Resident Evil Infinite Darkness gucken währenddessen und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich glaube, dafür eignet sich halt sowas perfekt, halt zu verstehen, what the fuck is this is, ohne die Zeit damit verschwenden zu müssen. So, die Sau kriegt seine geile Waffe.
Dann ich fand übrigens, die Zeit war nicht verschwendet. Für mich persönlich.
Also manche der Zeit war verschwendet, fand ich. Wir kommen so ein bisschen jetzt langsam zu dem Punkt.
Aber ich meine, falls ihr das selber denke, guckt, da, bei Netflix kann man ja auch die Wiedergabegeschwindigkeit hochstellen.
Oh, das geht, ne?
Da kommt ihr dann schneller durch die Dialogsequenz.
Habe ich vergessen, leider. Wir kommen dann also wieder zurück zu den 3 Leuten, wo ich dann gesehen habe, ach so, du hast ja, ach, das war ein Flashback, okay. Und dann bekommen die 3 auch ihre Superwaffen und dann sehen wir diesen magischen Wald nie wieder. Ist fein. Weil jetzt geht's quasi zum Kriegsteil über. Denn hier sammeln sich jetzt die Generäle, die Dong Zhao vernichten wollen, die Macht der ehemaligen Han-Dynastie an sich reißen wollen in den meisten Fällen. Also im Falle von Cao Cao und im Falle von Liu Bei ist es so, dass sie zumindest zu diesem Zeitpunkt sagen, sie wollen halt die Han-Dynastie zurück an die Macht bringen. Mhm. Sie sind immer noch loyal der Han-Dynastie gegenüber und dem noch lebenden jungen Herrscher, der am Anfang des Films ausgesetzt wurde, ne, von der Macht weggerissen wurde. Aber so ziemlich alle anderen generell, das wird sehr schnell klar, sind halt da, weil die natürlich die Chance nutzen wollen und auch selbst die Macht an sich reißen wollen. Und dann hast du halt eine große Allianz, wo sich alle in einem Berg treffen, in einer Höhle. Dann
Kamera, CG, Kamerafahrt.
Die fand ich hilarious.
In die Höhle rein.
Weil genau, du hast eine wirklich sehr, sehr lange Kamerafahrt, die, glaube ich, erstmal kein CG ist, sondern hier ist einfach ein Berg. Und sie haben einfach Drohnenshots zu einem großen Berg gemacht. Aber dann ist halt ein kleines Loch im Berg. Und dann haben sie da in dieses Loch, in dieses CG-Loch, das Set reingekeyt, wo die drin stehen, und das passte so für 2 Sekunden perspektivisch gar nicht.
Ach so.
Das sah wirklich.
Das, mir nicht aufgefallen.
Das sah voll einfach so, als ob diese Menschen zu groß in dieser zu kleinen Höhle stehen und dann sind sie jetzt schon im Set, dann ist es fein. Aber es kam so 1 Sekunde, wo ich so, was ist das? Wo mein Brain gar nicht verstanden hat, was passiert.
Ja, ich mochte aber irgendwie den Setup. Also dann sind sie ja da, ne? Dann sind da 18 Generäle, die sich gesammelt haben, darunter auch Cao Cao und dann auch die 3 Helden, die zu dem Zeitpunkt noch nicht zu den Generälen zählen. Und wir lernen vor allem Yuan Shao kennen, der so der Anführer dieser Allianz ist. Der hat so die meisten Leute, alle anderen bringen aber auch so zehntausende Leute immer mit dazu. Und dann stellen sich halt unsere 3 Helden vor und sagen, ja, also hier mein Vater macht Schnürsenkel. Und dann fangen alle anderen an zu lachen, weil das sind ja normale Berufe. Ihr habt ja gar keine Titel und sowas. Genau. Und dann sagen sie, ja, aber alles, was man braucht, sind nicht Truppen, sondern Mut und Loyalität. Und Cao Cao sagt dann nochmal, ja, Mut und Loyalität, das ist das Wichtigste. Absolut. Und dann sind alle überzeugt.
Ja, war sehr einfach. Das war der Punkt, wo ich mir keine Notiz mehr mit den Namen gemacht habe, lieber Tom.
Das sind halt auch zu viele. Ja, es ist ja eigentlich nur einer der anderen Generäle wirklich relevant.
Aber erneut, du hast gar keine Ahnung, also du weißt es nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie vorgestellt werden, weil sie halt wirklich sich 2 Minuten Zeit nehmen, um 7 oder 8 dieser Generäle mit Namen vorzustellen und dessen Name steht auch da und die sagen, ich habe so und so viele Truppe, die haben alle so Designs, ich kann nur vermuten, dass das Charaktere aus den Spielen sind, weiß ich aber nicht, keine Ahnung, einige von sterben ja auch schon, deswegen keine Ahnung, ob dann im später spielenden Spiel das wirklich relevant ist und da war dann der Punkt, wo ich langsam dachte, okay, jetzt verliert sich der Film für mich, weil vorher war ich da immer noch sehr dabei und ich dachte, ganz halt so, okay, ist jetzt Cao Cao der Hauptcharakter? Ist Liu Bei der Hauptcharakter? Woran orientieren wir uns hier? Und dann dachte ich halt, als der Flashback kam, okay, es ist Liu Bei und Cao Cao. Und das ist ja auch so, aber in diesem folgenden Szenen verliert sich dann für mich komplett, weil dann halt diese Allianz noch dazu kommt, sehr viele Charaktere. Und dann passiert das, was wir am Anfang gesagt haben, dass halt der Dritte im Bunde, wie heißt der nämlich? Guan Yu? Guan Yu, genau. Dass dieser Partner von Liu Bei so komplett in den Mittelpunkt rückt für ein paar Minuten.
Du hast vorhin schon einmal Mittelgrund gesagt.
Ja, ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. also er so plötzlich zu einem temporären Hauptcharakter wird. Und dann hast du die ganzen Generäle. Und dann hast du vor allen Dingen, und das ist etwas, was mich dann wirklich so ein bisschen unruhig gemacht hat, es ist sehr lange her, dass wir den letzten Kampf hatten. den letzten richtigen großen Kampf. Weil
zu dem Zeitpunkt, ja.
Wir haben ja am Anfang die Sequenz, wo wir den klassischen Dynasty Warriors Schlacht haben. Und das war's seitdem. In diesem Punkt sind wir über eine Stunde im Film. Ich glaube, ich habe mir irgendwo notiert, genau, wenn diese Allianz-Szenen losgehen, ist man 1 Stunde und 10 Minuten im Film. Und es gab nur am Anfang diese große Schlachtsequenz. Und es gab Action-Szenen. Es gab hier die Pferdeverfolgungsjagd zum Beispiel. Das schon. Aber ich war so ein bisschen, okay, jetzt, als dann die ganzen Allianzen zusammenkamen, dachte ich halt, okay, dann geht's jetzt los. Aber es geht jetzt nicht los. Ganz im Gegenteil, es dauert noch eine ganze Weile. Wir haben dann noch einen One-on-One-Kampf und noch einen und so. Genau. Das ist auch cool, aber
diese Duelle gibt's halt dazwischen.
Ich wurde so ein bisschen unruhig zu diesem Zeitpunkt.
Es gibt diese kleineren Action-Momente und ich hatte zumindest auch Spaß dran an diesem, wie hieß der, Hua Zhong, so diese erste große Hürde, die sich ihnen entgegenstellt. Einer der, der Generäle von dem Oberbösewicht, Dong. Und der macht halt einen nach dem anderen platt. Mhm. Und das wird halt auch so ein bisschen komödiantisch dargestellt, weil teilweise siehst du nur noch, wie die Köpfe den zurück in die Basis fliegen. Die
kämpfen irgendwie hunderte Meter unten in einem Tal und die gucken von oben von einem Berg zu und dieser gegnerische General schlägt denen so geil den Kopf ab, dass die immer die hunderte Meter zurück in die Höhle fliegen.
Ja.
Das fand ich auch großartig.
Logistisch hat das für mich auch nicht so viel Sinn ergeben, aber die Idee fand ich sehr gut. Und das sind halt so voll die Randos, die da geopfert werden, bis dann endlich natürlich auch Guan Yu sagt, so jetzt hier, ich mach.
Genau.
Und ja auch sehr selbstbewusst, ne?
Ja.
Also dem wird ja dann auch so dieser Abschiedsdrink geboten, dieser Abschiedswein und gesagt, nee, lass mal
stoppen. Wein übrigens. Ich wusste nicht, dass das eine Sache war früher, dass du Wein warm machst.
Gar keine Ahnung. Und dann sagte er auch nur, nee, lass mal stecken, das trinken wir, wenn ich wieder zurück bin.
Ja.
Und auch im Kampf mit dem Typen, siehst ja dann so das Duell, wie die gegeneinander kämpfen und er sagt ja dann auch nur, ja, wenn ich gegen jemanden Schwächeren kämpfe, dann lasse ich den gerne die ersten 3 Runden gewinnen.
Genau.
Und danach köpft er ihn.
Das war die 3. Runde und dann, und das ist auch sehr cool, also wie der Typ auch vorher, dieser Böse, die ein paar No-Name-Generäle umbringt, ist teilweise wirklich sehr, sehr cool, wie er in die Luft springt und dann in der Luft nach unten stabbt und das ist alles ziemlich, ziemlich cool, aber halt das war auch nö, also da, zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich auf die Uhr geguckt und dachte mir so, also wenn jetzt nicht langsam eine Action-Sequenz kommt, dann fühle ich mich ein bisschen betrogen.
Okay. Ja, das hatte ich irgendwie nicht, also da war ich, glaube ich, weniger ungeduldig an der Stelle, weiß ich nicht, aber an Guan Yu mochte ich noch so dieses, also der ist jetzt kein so wahnsinnig herausstechender Charakter irgendwie, ist ja eigentlich fast keiner in dem Film, aber er hat so diesen Trope von diesem wehenden langen Bart, den er sich einmal so zur Seite wischt, bevor der Kampf anfängt mit dem feindlichen General und so kleine Touches mag ich. Ich mochte auch total, wie dieser General aussieht, weil das auch so ein Over-the-Top-Charakter ist mit einem riesen Säbel, der so richtig böse gucken kann und
cool.
Der dann beeindruckt ist davon, dass so ein Peasant so gut kämpfen kann. Mhm. Und dann wird er platt gemacht.
Dann wird er platt gemacht und damit wird diese Armee dann so zerschlagen, weil die alle direkt fliehen. Und davon hören die dann natürlich auch in der Heimat, also im Palast, dass halt dieser
Dong Zhao ist gar nicht glücklich.
Genau, das war, glaube ich, der dritthöchste General in der Armee. Lu Bu ist natürlich der höchste General. Und Lu Bu fragt dann, wer war das? Und dann sagt er, das ist ein No-Name. Das war ein No-Name namens Guan Yu. Und dann sagt Lu Bu so, hell yeah, ich habe jemanden, gegen den ich kämpfen kann. Und macht sich so langsam auf den, also doch, er macht sich dann auf den Weg. So, er sagt dann, okay, dann werde ich jetzt auch mal so langsam da mitmachen. Und ist so ein bisschen werden die Schachfiguren in Bewegung gesetzt.
Was kommt als
vorher,
nächstes
vorher? Das war wirklich, also das war ein, also ich dachte kurz, ich bin im David Lynch-Film. vorher, also Lubu reitet durch die Gegend, sagt so, yay, kämpfen. Zwischendurch sehen wir irgendeine Belagerung. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was das war. Wir sehen für irgendwie wirklich für 2 Minuten eine Belagerung, wo Leute Leitern hochklettern und dann wieder runtergeworfen werden und das weiß ich nicht, was das war.
Ja, genau, habe ich es auch nicht verstanden. Es wird ja auch die Hauptstadt verschoben mittendrin und die alte Stadt abandoned.
Aber ja, aber das passiert erst später. Das ist erst ein bisschen später. Also Lu Bu will mitmachen und Lu Bu muss da ein bisschen durch die Gegend reiten, über Berge, Neuseeland, wir kennen das, und ist dann in einem sehr verschneiten Berg, sehr kühl sieht es da aus, mit einem kleinen See in der Mitte und reitet durch die Gegend, dann ist da eine Frau. Was? Also ich war auch erschrocken, ich kann es verstehen, dass man sich erschrickt, eine Frau in diesem Film zu sehen, weil bisher gab es sie nur in einer Szene, wo die kurz vergewaltigt wird und wenn die um den
und
General...
Und den Waffen-NPC.
Und Waffen-NPC. Übrigens, mal, so die wird auf Wikipedia als Master of the Swordforge Castle gecredited.
Das ist sehr akkurat.
Also das ist kein...
Wie das ein Castle war, weiß ich nicht.
Ja, genau, dieser magische Wald heißt Swordforge Castle. Das nur nebenbei. Der trifft dann auf eine Frau, die einfach in dieses Wasser geht, was ich mir sehr kalt vorstelle. Und Lubo geht halt so, hi, was geht? Und die Frau setzt sich sofort ein Messer an die eigene Kehle und sagt so, wer bist du? Und Lubo rennt zu ihr, entwaffnet sie und hält sie fest, gucken sich an und sie haben sich verliebt. Sie lieben sich über alles. Literally noch nie haben sie eine Person gesehen, die sie so sehr geliebt haben wie sich selbst, weil sie setzen sich dann ans Ufer und sie sagt, ach Mensch, warum? Also er fragt, warum sie sich umbringen will. Und sie sagt halt, ja, weil ich soll halt jemanden heiraten. Und wie gesagt, wir haben diese Frau noch kein einziges Mal vorher gesehen. Lubu haben wir 2-3 Mal vorher gesehen, der hat 2 Sätze vielleicht geredet. Mhm. Und diese Frau sagt, ja, mein Vater meinte, ich soll jemanden heiraten, aber ich will ihn nicht, ich hasse ihn. Deswegen hatte ich nur einen Ausweg, mich umzubringen. Ich will nicht einfach irgendeinem Mann zugewiesen werden. Ich möchte das selbst entscheiden können. Dann sagt Lubu, du bist jetzt meine Frau. Und sie sagt so, yay! Und dann sie sagen dann wirklich, ich werde alles für dich tun. Eine Szene, ich habe mir das gesagt, Lubu messert sich noch, weil sie sagt, kann dir doch gar nicht vertrauen. Und als Zeichen, dass sie ihm vertrauen kann, rammt er sich ein Messer einfach in den Arm. Er sagt dazu auch nichts. Er macht jetzt irgendwie einen Schwur oder so. Er nimmt einfach ein Messer, rammt sich den bis zur Klinge, also wirklich die komplette Klinge in den Oberarm, starrt sie an und sie ist so, okay. Jetzt.
Das war so der Beweis, dass er es ernst meint.
Und dann umarmen die sich. Es ist wirklich so, als ob du das Ende einer romantischen Historie gesehen hast. 2 Stunden, wo sie sich kennengelernt haben. Aber es ist wirklich eine 3-Minuten-Szene, wo die sich kennenlernen, unsterblich verlieben und sich gegenseitig versprechen, alles füreinander zu tun. Es war unfassbar.
Ja, und kriegt später ja noch ein bisschen Kontext, weil man dann erfährt, wem sie versprochen wurde.
Ganz kleines bisschen. Ach so, das heißt das. Heißt das das?
Also ich habe das so verstanden, weil wir später eine Szene sehen, wo sie halt verheiratet werden soll mit Dong Zhao.
Ich dachte, das heißt, dass ich dachte, sie ist an den Hof von Dong Zhao gegangen, weil Lubu sie halt adoptiert hat als Frau und sie deswegen zurück zum Hof geschickt hat und dort hat dann Dong Zhao sie direkt, also ich dachte, die Story, die sie erzählen wollten, wäre, dass deswegen Lubu Dong Zhao umbringen wird, weil Dong Zhao sich an ihr vergriffen hat direkt. Aber das ist, also die Sache ist, wir erfahren das ja nicht, weil das ist ja nicht Teil dieses Films.
Ihr wird ja da auch direkt gesagt, hey, du hast ja jetzt die Gelegenheit, auch Dong Zhao umzubringen.
Und dann sehen wir sie nie wieder, genau.
Also das sind ja alles nur Setups.
Genau, deswegen haben wir gar kein, also es kann beides sein. Ich glaube, ich würde es eher zu dem Thema, was du sagst.
Ich weiß es wirklich.
Dass sie ihm versprochen wurde. Andererseits, ich weiß, dass Lubu der ist, der Dong Zhao umbringt später. Spoiler für die Historie. Ja. Also nicht in diesem Film, irgendwann in einem Spiel. Aber ob das, deswegen ist, weiß ich nicht.
Ich dachte auch, ehrlich gesagt, in den Spielen passiert immer das Gleiche. Ich dachte, die decken immer die gleiche Geschichte.
Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich vermute auch. Okay. Von dem, was ich über sie weiß, glaube ich auch,
dass
sie
auf
unterschiedliche Arten die gleichen Geschichte erzählt. Ich habe hier runtergeschrieben, WTF is happening, weil diese Szene so komplett random war und dass dann diese eine Frau ist, die wirklich bis auf diese eigentlich gesichtslose NPC, die die Waffen vergibt, die wirklich was zu sagen hat und das, was sie zu sagen hat, ist halt, ich will den Mann nicht. Und dann sagt ein Mann, du bist jetzt mein. Sagt, ja! Und dann sehen wir sie nie wieder. Das fand ich aber sehr unterhaltsam.
Unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Das ist schön blöd. Es gibt ja dann ein Duell.
Ja, da haben die Leute auch gesagt, okay, wir brauchen nochmal jetzt ein bisschen Action.
Wir brauchen ein bisschen Action, während Exposition passiert. Deswegen duellieren sich Cao Cao und Liu Bei. Und Liu Bei sagt, dass er nicht an Yuan Shao glaubt, dem Anführer der Allianz. Dass er glaubt, dass der auch so andere Motivationen hat, Macht an sich zu reißen. Und wir sehen dieses Duell mit den flatternden Gewändern, ist ja so das, was man sich so vorstellt. Und Cao Cao glaubt, die Han-Dynastie selbst sei auch irgendwie verdammt. und genau, lässt da so durchscheinen, dass er selber da was Eigenes aufbauen möchte.
Ich fand es immer ein bisschen schwierig. Also mir ist es einzeln passiert, dass ich hier waren die beide gemeinsam sichtbar, aber oft siehst du auch nur einen von den beiden und ich habe die oft miteinander verwechselt. Cao Cao und Liu Bei, weil die halt
Jubei
sagen. Das sind halt weil das halt beide so Pretty Boys sind. Ich wollte eigentlich sagen, dass das beide sind halt so mega hübsche mit 20er. Ich habe nachgeguckt, die sind beide 40, die Schauspieler. Die Schauspieler von Sound sind fucking 40 oder knapp 40. Bin ich aus allen Wolken gefallen. Aber die sind halt, also fast jeder andere Charakter hat halt, wie ich das beschrieben habe, so einen klar definierbaren Stereotyp, den er auf einer optischen Sicht irgendwie einnimmt. Und die beiden sind so ein bisschen ähnlich, halt Good Guy, also Good Guys mit Sternchen bei Cao Cao vor allen Dingen, aber so schöne Good Guys. Später bekommt Cao Cao einen Bart, was geholfen hat, um die zu unterscheiden.
Ja, nachdem 3 Jahre später. Und was dann folgt, ist ja im Wesentlichen, dass sie diesen Plan haben, von wegen Cao Cao geht so Richtung Dong Zhao und die drei Helden gehen zum
Lu Bu.
Zum Pass und zu Lu Bu und sollen da diese Konfrontation haben. Und das führt dann zum Action Highlight des Films.
Das sind die letzten so 20 Minuten des Films. Die bestehen dann tatsächlich aus dem Finale. Also das ist dann so, das ist wirklich die Struktur. Du hast am Anfang eine sehr große Schlacht. Dann hast du dazwischen also der Film geht auch leider, finde ich, zu lang. Der geht ja irgendwie 2 Stunden, ne? Der geht ziemlich genau 2 Stunden, sagen wir mal ohne Credits 1,50. Und der hat am Anfang diese große Schlacht, der zwischendurch dann mehrere so One-on-One Dinger.
Genau.
Und dann am Ende eine wirklich nochmal deutlich größere, also wirklich eine 20-minütige gigantische Schlacht, wo sie dann alles rausziehen und rausholen. Und ich muss sagen, also die hat für mich, also dieses Ende hat für mich dann auch den ein oder anderen Gainer, den ich empfunden habe in der Mitte des Films, wieder wettgemacht, weil das ist wirklich der absolute Shit. Das fand ich absolut großartig und das war wirklich Proto Dynasty Warriors, was sie hier alles zutage fördern. Weil man muss sagen, was Cao Cao macht, ist eigentlich Wurst. Cao Cao ist offscreen, der kümmert sich halt um irgendwas anderes. Und wir sehen eigentlich nur die Schlacht des Liu Bei-Trios gegen Lu Bu. Beziehungsweise bevor wir diese Schlacht sehen, sehen wir erst, wie das Liu Bei-Trio ganz viele Soldaten umbringen kann. Und dann sehen wir auch, wie Lu Bu ganz viele Soldaten umbringen kann. Da gibt es schön abgesteckte Sequenzen, wo wir mal diese Menemies nennen wir das in unserem Haushalt immer. Lucy hat den Begriff erfunden. Ja, ich hab immer ihr versucht zu erklären, was für Art Spiele Dynasty Warriors sind. Da hat mir so, ja, das ist so ein Musu-Genre. Und sie hat gesagt, das ist ein Menemies-Genre. Many Enemies, das sind Menemies-Genre. Und das mag ich sehr. Also ich tatsächlich, immer wenn ich irgendwie sowas beschreibe, sage ich, ich bin jetzt hier Menemies. Mag ich sehr. Und hier sehen wir was von diesen Menemies, denn die drei Liu Bei, das Trio, vernichtet halt, also die kriegen so richtig schöne Quader, in denen Ringe im Grunde, in denen sie einfach in Ruhe ganz viele Leute umbringen. Können.
Aber das finde ich halt schon so lustig, weil da musste ich irgendwie an Asterix und Obelix denken, wie die Römer Formationen machen, weil so machen das die Leute das von Liu Bei und Co. hier auch, weil die haben so große Schilde und formen damit halt Mauern und umzingeln auch die feindlichen Soldaten, sodass dann quasi Arenen entstehen und Begrenzungen. Und da drin werden die dann halt weggemetzelt.
Ihr müsst euch vorstellen, wie das in Game of Thrones aussah. Im Kern, wo im Kampf um Winterfell, als auch die eine, ich will jetzt nicht zu viele Namen sagen, aber werden einmal umschlossen von so Schildern und sowas und werden dann beengt und dann niedergemacht. Das hat so ein bisschen so einen, in Anführungszeichen, realistischen Einschlag, wo sie versuchen, das so darzustellen. Und das hier ist halt die Anime-Version davon, die halt einen ganz schönen, also das ist ja so ein taktischer Zug mit verschiedenen Leveln. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die sich ja absichtlich Strohsoldaten in die eigenen Reihen gestellt, die dann zerfliegen und dann kaputt gehen. Also Lu Bu sieht dann, das sind gar nicht so viele Leute, das sind Strohsoldaten, die Idioten. Und dann starten sie halt ihren Sturmangriff oder dann befiehlt Lu Bu den Sturmangriff, weil er sieht, das sind nur wenige. Aber das scheint ja Absicht gewesen zu sein von Liu Bei und Co., dass sie quasi absichtlich Strohsoldaten abgestellt haben, die dann absichtlich sichtbar wurden und zerfegt wurden vom Wind, um so Lu Bu dazu provozieren, den Sturmangriff zu starten über so eine schmale Brücke, also sich quasi zu öffnen. Und dann starten sie halt ihre ganzen Formationen, dann diese tausenden Schildsoldaten bewegen sich dann crazy durch die Gegend und dann haben sie halt plötzlich einen Flur gemacht und drei Arenen, wo alle gegnerischen Soldaten drin feststecken. Und dann haben sie natürlich drei super Hauptcharaktere, die dann jeweils in jedem dieser Ringe genau. ein paar tausend Soldaten vernichten 100, können.
100% verständlich fand ich das nicht immer.
Nee, ich auch nicht.
Da hätte ein Krillin geholfen, der ab und zu so aus dem Hintergrund ruft, oh, jetzt machen sie das hier und haben diese taktische, oh, ob das funktionieren wird und dann geht's weiter.
Gut Punkt, guter Punkt, ja.
Aber trotzdem hatte ich Spaß daran und vor allem führt's ja dann einfach zu der Mega-Konfrontation zwischen Lu Bu und dem Liu Bei-Trio, so richtig schön an der Brücke auf einer Schlucht und die treffen dann aufeinander und direkt in dem ersten Angriff, wo übrigens vorher noch Lu Bu sagt, zeigt ja auch seine Macht gegen die Armee mit seinem Muso-Angriff, genau. Wo er die Leute erst mit einem Angriff alle in die Luft schweben lässt, dann seinen Speer oder was es ist, so, ich glaube, er hat eine Axt in den Boden rammt, sich da draufstellt, dann einfach anfängt zu fliegen und so einen Kettenblitz auf die Leute schießt, wodurch so eine Art Tornado entsteht und da werden die dann alle platt gemacht. Das ist so, ich habe mir da nur aufgeschrieben, Anime-Bullshit it is.
Also ich glaube, das ist mein Lieblingsmoment im ganzen Film, weil ich habe ihn gespielt in der Sekunde. Ich habe gesehen, wie diese Charaktere.
Hast du den Controller in die Hand genommen?
Ja, wirklich, weil diese Charaktere rennen, diese hunderten Soldaten rennen diese ganz enge Brücke entlang, sind alle so ganz nah beieinander und wenn ich halt das spielen würde, würde ich sagen, jawoll! Und B drücken oder
genau, B.
um den Muso-Angriff auszulösen und dann werden die einfach alle zerstört und exakt das passiert hier und das fand ich super befriedigend, dass es so eine exakte Spielsituation war.
Das Einzige, was noch fehlen würde, ist wirklich, man könnte sehr easy das machen tatsächlich, indem man sich die Szenen nimmt und das Interface drüber legt
Kill-Count. Voll. Also das fand ich auch sensationell und dann, wie du sagst, kommen halt die drei, sind im Grunde alle normalen Soldaten tot und das Trio lebt noch und Lu Bu lebt noch auf dieser Brücke, über dieser Schlucht fliegen sie aufeinander zu und Anime halt, Clash. Eine große Explosion passiert im Clash. Also wirklich eine gigantische, auch super geil aussehende Explosion, finde ich. Und diese Schlucht wird auseinandergerissen, sie fallen runter und dann passieren Dinge, Tom.
Ja.
Kannst du die beschreiben, was passiert?
Also sie fangen an, auf dem Wasser zu surfen, was da unten ist. Und zwar auch ohne Hilfsmittel. Also sie surfen einfach zu Fuß, glaube ich, da drauf. Und kämpfen dann, während sie surfen, nebeneinander. Also ein bisschen so wie vorhin bei dem Pferd, die ja beide nebeneinander geritten sind und da gegeneinander gekämpft haben. Das passiert dann hier halt auf dem Fluss. Und da geht's halt richtig ab. Also da gibt's auch so Angriffe, dass einer eine Art Welle entstehen lässt, eine hohe, und dann kommt irgendwie plötzlich das Pferd
ist plötzlich da von Lu Bu.
Ist einfach da,
er ruft, das ist einfach hallo.
Lu Bu steigt dann, ist halt wie in einem Videospiel, ne? Du drückst auf die Pferdtaste, dann kommt das Pferd, egal wo es ist. Und dann ist er auf dem Pferd und reitet dann seitlich wie so ein Daytona-Wagen in einer Kurve diese
Das ist wie ein Surfer.
Diese
Surfer
könnte große
auch auf der Innenseite von einer Welle surfen. Und das macht er mit dem Pferd.
Mit einem Pferd, ja. und bekommt dabei die Feuerbälle ab von den anderen und muss denen ausweichen, indem er kurz vom Pferd aufspringt. Das ist wirklich der allergrößte Blödsinn und Wahnsinn, was hier inszeniert wird. Aber genau das ist das, was ich sehen wollte.
Ja.
Also es ist wirklich exakt das, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich sagen würde, das möchte ich gerne in dieser Videospielverfilmung sehen. Und das ist auch das, was mir fehlte in sowas wie Resident Evil, wo es so die langweiligst mögliche Form dieser Videospiel-Tropes ist.
Ja.
Und hier ist es halt nicht so, sondern die hatten wirklich Bock. Die hatten scheinbar auch die Ideen, wie sie das umsetzen. Und da, dass man dem überhaupt in irgendeiner Art folgen kann, was auch nicht immer gut geht, aber trotzdem, es hätte so viel schlimmer sein können.
Der Punkt, den ich nicht verstanden habe, ist, dass die ja in dem Wasser sind unten, im Wasser entlang rennen, aber irgendwann ist das Wasser gibt es quasi eine Spur in dem Wasser, wo es kein Wasser mehr ist, sondern Land, wo sie dann lang rennen.
Ja.
Also rechts ist das Pferd, das auf der Welle surft mit Lu Bu und links rennt in der gleichen Schlucht Liu Bei über Boden. Das fand ich Also insgesamt versteht man aber, was abgeht.
Ja, genau. Sie machen ja auch Wallruns und so ein Kram. Es ist halt
Das war unglaublich. Und der Film ist ja auf Netflix. Das heißt, wenn ihr Netflix abonniert habt, dann habt ihr den einfach. Wenn ihr insgesamt sagt, oh, das ist zu viel Charakter, das ist zu viel Gelaber, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich nicht, macht das mal an, um euch zumindest
diese die
Sequenz anzugucken. Das
Anfang
lohnt sich
Ende.
Wirklich.
Vor allem, es ist ja auch so, ne, also Lu Bu ist ja ein sehr starker Typ, der hat seine Blitzwaffe, der geht richtig ab und der haut die auch gut weg mit den Blitzen und sie kommen nicht dagegen an. Aber dann kommt der Einfall, Robin. Weil es hieß ja, die Waffen werden stärker,
Je
mehr Blut sie trinken. Ich weiß nicht, ob sie das damals auch schon so formuliert hat, aber doch, hat sie? Okay, genau. Und dann ist die Idee, oh scheiße, ja, auch das Blut des Waffenträgers.
Ja.
Und dann schneiden sie sich einfach alle selbst. Und es ist sehr dramatisch, obwohl sie teilweise sich halt die Hand aufschneiden.
Nee, das ist die Sache. Also, ich muss immer die Namen nachgucken, Entschuldigung. Guang Yu schneidet sich, also Guang Yu macht Ha! Und dann zersprengt sein Oberteil.
Ja, was sehr gut.
Und er,
ein großer Fan davon.
Er schneidet sich mit seinem gigantischen Speer in die Brust. Der dritte, Zhang Fei, glaube ich. Der schneidet sich die Hand entlang. Mhm. Und dann Liu Bei nimmt seine beiden Schwerter und rammt die sich in den Magen. Also straight up, der rammt die sich einfach voll, soweit es geht, in den Magen. Wird nie wieder angesprochen, natürlich. Nee. So, that's not it. Aber das war, also erneut, ich habe wirklich laut gelacht. Ich habe in meinen Notizen LOL reingeschrieben, weil einfach der Gedanke, dass sie da sagt, warte mal, die Schwerter werden doch stärker mit Blut. Mhm. Was ist denn, wenn sie unser Blut schmecken? Und bevor auch nur eine Sekunde jemand darauf antworten kann, rammt sich Liu Bei schon beide Schwerter bis zum Anschlag in den Magen. Und dadurch werden sie dann zu Super Saiyajins. Das ist alles so genau. Fucking dumm. Also
sie fangen
dumm.
Auch wirklich an zu leuchten. Ja. Und dann fliegen alle aufeinander zu. Und es kommt nochmal so ein Clash. Mhm. Genau, es kommt so eine Explosion und alle werden weggeschleudert. Aber das Ding ist, wir haben ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, der Film hat ja kein richtiges Ende.
Genau.
Und so hat dann auch diese Schlacht kein richtiges Ende. Also Lu Bu wird dann durch einen Leuchtfeuer im Wesentlichen aus der Distanz wieder zurückgerufen, weil sich die Pläne von Dong Zhao geändert haben und sagt dann, wir sind hier noch nicht fertig und geht dann aber. Und das ist halt so, das passt ja zu jedem Storystrang, der hier aufgemacht wird, weil es ja nicht beendet wird.
Genau. Du hast halt, es gibt da den Cut zu Cao Cao, der halt offscreen sein Ding gemacht hat. Das war auch Teil des Plans, aber wir haben nichts davon gesehen. Er hat irgendwo einfach nur auch eine Schlacht gewonnen. Und ihm wird halt dann gesagt, so, okay, hier, dass die Hauptstadt wurde umverlegt und das Siegel des Kaisers liegt noch in der alten Hauptstadt. Ja, genau. Und jetzt, wer als Erster daran kommt, der kann gerade quasi den Regierungsanspruch, wir müssen dahin. Und Zato sagt halt, nein, das ist einfach ein Symbol, das bringt uns nichts. Wir müssen zu dieser neuen Hauptstadt, um dort den alten Kaiser, das Kind, den Jugendlichen zu retten, weil der viel, viel mehr wert ist und um da halt den Bösewicht umzubringen und macht sich dann halt dahin auf den Weg stattdessen. Und dann kommt also wirklich, es gibt noch nicht mal wirklich so ein Musiksting oder sowas, der irgendwie lauter wird und dann passiert irgendwas, sondern du hast einfach diese Szene, sagst du, nee, wir müssen zu diesem anderen Ort. Und dann gibt's einfach sofort eine szenische 3 Jahre später. Das ist wirklich out of fucking nowhere. Das ist so, so weird. Und in diesen 3 Jahre später sehen wir dann auch sehr wenig wirklich, sondern sie machen dieses 3 Jahre später im Grunde halt nur für eine, wie du bereits gesagt hast, Epilogsequenz, in der wir noch ein Gespräch zwischen Liu Bei und Cao Cao sehen, also quasi unseren beiden bisherigen Hauptfiguren so ein bisschen, wo dann halt diese anfängliche Kluft, die zwischen denen entsteht, nochmal ausgesprochen wird endgültig, wo halt sie beide sind jetzt große Generäle, die diese Schlachten dauern immer noch an, es ist immer noch gar nichts klarer geworden und sie führen halt ein Gespräch, ein freundschaftliches, wo halt du halt bei rauskommst, okay, Cao Cao möchte selbst regieren, die sagt, die Han-Dynastie existiert nicht mehr, da gibt's nichts mehr zu beschützen, das ist sinnlos und Liu Bei sagt halt, nein, wir können, wir müssen der loyal sein, dieser Dynastie und wir müssen sie beschützen und so wird dann, entsteht dann natürlich ein Konflikt im der Hauptgeschichte, die hier nicht erzählt wird zwischen diesen beiden Hauptfiguren. Und diesen Bösewicht sehen wir nie wieder. Bösewicht, das Letzte, was wir vom Bösewicht sehen, ist, dass er sagt, lass mal in die neue Stadt gehen, hier ist nicht mehr sicher. Dann gehen sie
in den Bösewicht nicht.
Sehen wir nie wieder.
Was mit der Frau dann noch passiert, sehen wir nicht.
Der Film einfach auf.
Genau, der Film hört ja einfach auf.
Ja.
Und ich bezweifle auch, dass es noch einen Film geben wird. Aber
der ist so hart gefloppt auf keinen Fall.
Es gibt ja zum einen das Buch, das man halt einfach lesen kann und die Spiele.
Die Wikipedia-Einträge zu den historischen Ereignissen gibt's ja auch, also es ist ja einfach.
Ja, naja, also die historischen Ereignisse sind halt nicht
das ist die Sache, wenn du dir stichpunktartig so wer gegen wen gewonnen hat oder wer wen umgebracht hat, also daran kann man sich immer so ein bisschen orientieren.
Trotzdem.
Nicht immer, aber oft. Und das war dann halt der Film. Du hast Mortal Kombat auch nicht gesehen, oder?
Den neuen
Film? Nee. Ich habe dann nur viele Reviews drüber gelesen und Eindrücke zugelesen. Und das ist, daran habe ich mich immer erinnert gefühlt. Weil in Mortal Kombat gibt es keinen Mortal Kombat. Es gibt kein Turnier in Mortal Kombat. Ach so. Und das Zitat, was es dazu immer gab, war der Regisseur oder der Drehbuchautor, ich bin mir nicht ganz sicher, der da sagte, ja, wir haben absichtlich noch kein Turnier gemacht, das wollten wir, weil wir noch was für Sequel haben wollten. Und das hat sich so ein bisschen so zu einem Kernkritikpunkt dieses Filmes gesteigert, dass halt wohl dieser Film sehr den Eindruck macht, dass der für das Sequel gedreht wurde. Mhm. Dass sie hier quasi gesagt haben, wir haben hier viele coole Ideen, wir können die aber jetzt noch nicht zeigen, weil wir wollen ja noch 15 Sequels machen, deswegen führen wir hier alles erstmal ein und dann im nächsten Film geht's los. Und das ist dieser Film in komplett. Dieser Film ist komplett nur auf einer erzählerischen Ebene Setup. Sehr, sehr langwieriges, sehr, sehr ausführliches Setup. Und nichts wird aufgelöst oder wirklich zu Ende erzählt. Und das ist sehr, sehr schade, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, das stimmt schon. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da am Ende davor saß und dachte, ach, wie enttäuschend. Weil ich hatte ja auch keine Erwartungshaltung.
Also, ja.
Es war ja eher so wirklich dieses Ding, okay, ich bin neugierig, was sie aus einem Dynasty Warriors Film machen und bin jetzt am Ende dann doch zufrieden, dass das aus einer kreativen Regiesicht dann doch so viel, dass da dann doch so viel drin steckte, das Spaß gemacht hat. Mhm. Ist jetzt nicht ein Film, an dem ich mich ewig erinnern werde, aber ich habe das jetzt auch nicht bereut.
Nee, ich auch nicht. Eine kleine Sache, die ich noch sagen wollte zu diesem Film, die ich seltsam fand. Du sagst ja selbst, es ist ja ein chinesischer Film, das heißt, du hast die verschiedenen Sprachversionen. Du kannst halt auswählen zwischen dem englischen Dub. Es gibt nur einen englischen Dub, was bei Netflix eigentlich recht unüblich ist. Also ich habe immer das Gefühl, Netflix dubbt einfach alles in alle Sprachen. Aber nein, hier hast du nur einen englischen. Und zusätzlich hast du halt Kantonesisch, was als Original angegeben wird. Und du hast noch Mandarin, wird ja beides da gesprochen. Ich habe den Film dann auf Kantonesisch geguckt, halt wobei steht Original, aber das ist auch gedubbt, offensichtlich. Mhm. Also da hast du auch gar nicht das Gefühl, dass die Leute wirklich reden, die da stehen, sondern du hast voll das Gefühl, dass jemand im Studio steht und immer in dem gleichen Lautstärke redet. Dann gibt's aber noch das,
Mandarin?
Andere, genau, das Mandarin. Und ich glaube, das ist auch gedubbt, aber viel besser. Also da habe ich ganz das Gefühl gehabt tatsächlich, dass die Charaktere sind, die da reden, aber dann passen die Lippenbewegungen, glaube ich, wieder nicht so. Das war ganz seltsam. Also vielleicht, wenn irgendjemand von euch eine dieser Sprachen vielleicht ein bisschen versteht oder sprechen kann und mal in diesen Film reinguckt, dann könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren, also ist natürlich jetzt, dass es diese Person unter unseren Supporter gibt, ist nicht so wahrscheinlich, aber ich dachte mir, ich frag's zumindest mal, weil ich sehr interessiert daran in den Kommentaren, ob ihr sagen könnt, nee, das ist schon, hat das Netflix falsch hingeschrieben, habe ich das einfach falsch gehört, fänd ich interessant. Ja.
Schade, dass das keine deutsche Synchro hat. Ich habe so einen Softspot für diese alten deutschen Synchros von so alten asiatischen Filmen, die so ganz gehart nicht lippensynchron sind. Ja. Aber dann trotzdem auch so dieses Overacting mit drin haben.
Ich finde, es würde voll zu dem Film passen, wenn es so eine Nonsense-Übersetzung wäre. Also Nonsense, also so ein bisschen, was Dragon Ball auch so auch gemacht hat, wo nicht wirklich übersetzt wird, sondern einfach geguckt wird, wir schreiben jetzt halt ein neues Dialogbuch. Das würde hierzu
auch gut passen. Scheiß die Wand an Liu Bei, was machst du denn hier?
Alle Kanone. Sag mal, bist du eine Frau? Was machst du denn hier?
Weißt du, alter Zauzau, du alte Gehirnthrombose.
Ja. Würde, finde ich, gut passen, weil dieser Film nimmt sich schon sehr ernst. Er hätte sich ein bisschen weniger ernst nehmen können, finde ich. In seinen Dialog-Szenen. In seinen Action-Szenen nimmt er sich gar nicht ernst, aber in seinen erzählerischen Szenen nimmt er sich mal komplett ernst, was ein bisschen seltsam
ist. Die Story ist schon serious so, aber ja. Also ich hätte, weiß nicht, wenn es einen zweiten Teil geben würde, ich glaube, ich würde den anschmeißen.
Also das ist, finde ich, für so einen Film wie Dynasty Warriors ein absolutes Kompliment. Ja. Ich glaube, ich würde durchskippen. Ich glaube, ich würde mir die Action-Sequenzen tatsächlich angucken. Beziehungsweise ich würde mir vielleicht vorher Reviews angucken, wenn die alle sagen, und du sagst, das ist viel besser erzählerisch, dann würde ich mir das auch angucken, weil ich mag ja das Setting, ich mag das Szenario, ich mag die Regie, ich mag die Sets, muss man mal sagen, wenn die haben ja wenige wirkliche CG-Sets, sondern es sind ganz viele vor allen Dingen echte Sets. Also mir fällt als CG-Set der Wald ein oder dieses Castle, dieses Sword Castle. Ansonsten sind das, glaube ich, hauptsächlich Sets. Und das sah ziemlich cool. Also wenn ich an den Palast, diesen goldenen Palast zum Beispiel denke, das hat echt also das hat Produktionswerte gehabt und dann natürlich die ganzen Naturaufnahmen.
Die Kostüme.
Die Kostüme, die fand ich fand das alles super. Also ich finde, die Kostüme sahen tatsächlich ziemlich gut aus.
Oh, diese Waffen.
Ich fand die Waffen, genau. Ja. Die Waffen sehen halt wirklich aus wie also große
mega
Plastik.
Mega die Power Rangers-Spielzeuge. Genau.
Bei den Kostümen war ich echt überrascht, weil ich dachte voll, dass ich so diesen Warcraft muss ich immer dran denken, wenn ich an so Filme denke, wo die Kostüme für mich wie Plastik-Cosplay aussah. Und diese Kostüme hier fand ich okay, aber halt die Waffen, 100, war exakt das. Die Waffen sind super, super.
Ich mochte lustig. Das ja in Warcraft tatsächlich auch ganz gerne. Ich finde, das passt sehr gut. Aber ja, sehr okay. Over the top. Und also, weiß nicht, kann man sich definitiv angucken. Ne? Jetzt wisst ihr ja exakt, was passiert. Aber schaut euch auf jeden Fall, falls ihr nicht gesehen habt.
Ich glaube, sie wissen nicht exakt, was passiert.
Ja, gut. Wie exakt ist natürlich die Frage. Ich möchte jetzt gerne wissen, hat wenigstens einer von euch diesen Podcast gehört, während ihr Dynasty Warriors gespielt habt.
Oh!
Da wäre ich ein ganz großer Fan von.
Das würde voll Sinn ergeben. Und tatsächlich, für mich als jemand, der Dynasty Warriors nie gespielt hat, so richtig, also ein bisschen, aber nicht so richtig.
Immer eher die Spiele drumrum, ne?
Genau, und Dynasty Warriors hat ja noch mehr als sowas wie Samurai Warriors das Problem, das ist nicht das Problem, aber es hat eine andere Storytelling-Art. Es erzählt gar nicht über Charaktere, sondern das erzählt wirklich über die Clans.
Das große, ja.
Genau, die machen immer die große Geschichte und dann hast du halt die Charaktere, die so ein bisschen hier für den Clan stehen, aber es geht selten wie bei Samurai Warriors dann auch mal wirklich um die Charakterentwicklung oder sowas. Und das hat mich halt immer sehr davon abgehalten, so da reinzusteigen und zu verstehen, wer was ist. Und jetzt weiß ich dank diesem Film, okay, das ist Cao Cao,
ne?
Ist Liu Bei,
den
hier
hatte
ist Lu
Bu.
Wenn ich jetzt Dynasty Warriors 8, es gibt ja Dynasty Warriors 8 Extreme Legends, heißt das, glaube ich, Complete, was halt 170 Charaktere hat und die krasseste Dynasty Warriors-Variante ist, da wollte ich schon ewig mal reingucken. Ich glaube, das gibt mir jetzt ein bisschen einen Startpunkt.
Das wäre jetzt die Frage, die ich hatte, weil ich hatte auch so die Überlegung, okay, so ein bisschen Bock habe ich jetzt schon, zum einen Total War Three Kingdoms zu spielen.
Ja, genau. Das ist das gleiche Ding. Ich habe auch das gespielt, aber keinen dieser Namen konnte ich zuordnen und so.
Genau,
ich glaube, das hilft.
Weil dir halt dann so ein Setup tatsächlich hilft. Und hätte mich jetzt auch gefragt, gibt es denn ein Dynasty Warriors, wo die Leute sagen, das ist das beste Dynasty Warriors? Weil es ist definitiv nicht 9, aber
Ich glaube, es ist 8 Extreme Legends bist du auf jeden Fall am besten beraten.
War das 360-Generation?
Das gibt's auch auf One und PS4, aber ich glaube, ursprünglich erschien es auf 360. Ich glaube, so war es. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt's auch auf jeden Fall auch auf PC und One und PS4. Und es ist halt, es ist so ein bisschen, kommt an, wen du fragst, weil diese Warrior-Spiele haben eine sehr leidenschaftliche Hardcore-Community, die jeden dieser Titel dann 1000 Stunden spielen. Und da kommst du dann schnell mal auf Dynasty Warriors 4, weil das war das letzte richtige Dynasty Warriors, wo du nicht 1000 Gegner, sondern nur 150 auf einer Map besiegt hast. Und da musste man sich noch ein bisschen mehr anstrengen und so. Also, geht es dann so sehr ins Detail. Aber wenn wir einfach darüber reden, so was ist, wenn du jetzt noch nie so eins gespielt hast, dann würde ich, glaube ich, mit ziemlich großer Zuversicht einfach Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete sagen. Gibt's, glaube ich, sogar auf der Switch.
Nee, da würde ich das nicht spielen.
Nee, würde ich auch nicht. Aber das ist die, da würde ich mir, glaube ich, die PS4-Version mal demnächst näher angucken. Es könnte sein, dass es das nicht auf der Xbox gibt, das weiß ich nicht genau.
Okay, ja, würde mich wundern. Weil ich habe ja jetzt auch so mal ganz kurz in Samurai Warriors 5 reingespielt und jetzt gerade wäre halt Dynasty Warriors viel passender.
Voll. Zu dem, was du jetzt gerade gesehen hast, da würde es
ist ja auch eigentlich so ein Marketing-Ding, ne? Hätte man ja gleichzeitig mit einem Spiel versuchen können. Aber es kommt ja dieses Dynasty Warriors 9
Empires. Das ist Gründen, die ich nicht verstehen kann. Also es gibt Dynasty Warriors 8 Empires auf der Xbox, aber ich glaube tatsächlich Extreme Legends
aber
nicht.
Aber ist Empires nicht Strategie?
Genau, Empires ist diese Strategievariante. Ja. Und du suchst ja nach Extreme Legends Complete Edition. Und ich glaube tatsächlich, die gibt es nicht auf der Xbox. Die gibt es dann auf PC und PlayStation 4.
Ja, PlayStation
vielleicht,
passt.
Und vielleicht noch Switch, weiß ich nicht genau.
Okay.
Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Das war eine weitere Videospiel-Verfilmung-Besprechung.
Wollen wir auch mal die alten angehen?
Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja Monster Hunter auch rausgekommen.
die Frage, die
eine Weile.
Ja, Monster Hunter. Ich habe das Gefühl, da weiß ich schon sehr, was auf mich zukommt, aber
ja, ich habe ja einen Softspot für Resident Evil Filme auf einer ganz bestimmten Art. Nicht, dass ich sagen würde, die sind irgendwie gut oder so. Und das ist ja exakt das Gleiche. Andererseits finde ich Paul W.S. Anderson eigentlich nicht supporten, weil sterben halt ständig Leute wegen ihm. Das ist so ein kleines Ding, das ein bisschen problematisch bei Paul W.S. Anderson ist.
Gebt uns auch gerne mal euer Feedback. Ne? Hooked on Topic ist ja so etwas, wo wir eigentlich alles Mögliche mal ausprobieren. Mhm. Die Frage ist, wenn wir das mit den Filmen öfter machen, ob das fast schon wieder was Eigenes wird, so wie das bei Pokémon oder so auch mal war.
Ja.
Oder bei dem Anime-Podcast meinten die Leute ja auch, ne, ich will dann auch wieder normale Themen. Wir gucken einfach mal. Kommt ein bisschen drauf an, wie oft wir das jetzt tatsächlich machen. Ich glaube, gerade ist halt die Ausnahme, weil diese Filme ja parallel erschienen sind.
Ja, genau. Wir machen 6 Hooked und Topic-Folgen nacheinander nur Resident Evil-Filme.
Ja, ja. Oh mein Gott.
Es wird 12 Wochen lang.
Da bin ich dann raus.
Da freut sich jeder. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Tom, vielen Dank fürs Film gucken und fürs mit mir drüber reden. Viel Spaß mit Dynasty Warriors 8 vielleicht demnächst.
Maybe.
Und dir auch noch einen wunderschönen Tag.
Ja.
Tschüss.
Und euch auch. Tschüss.